Moin, moin, Hamburg!
Sie hören den Podcast vom Hamburger. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt im Coffee-Table-Format, erscheint seit 2008 und stellt Ihnen in jeder Ausgabe die Menschen vor, die Hamburg zu diesem besonderen Ort machen. Immer mit besten Texten und schönsten Fotos. Einige dieser Menschen lassen wir in diesem Podcast zu Wort kommen. Den aktuellen Hamburger finden Sie überall im Handel und natürlich auch im Internet unter www.derhamburger.info. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo aus Hamburg, mein Name ist Regine Marxen und ich sitze heute bei Albert Wederspiel, dem Filmfestleiter der Filmfestspiele oder des Filmfests Hamburg, so ist es richtig. Da schütteln Sie gleich den Kopf. Filmfest Hamburg, so heißt es.
Ja, weil wir versuchen immer diese Präposition wegzulassen, um das nicht zu verkomplizieren. Ja. Also sagen wir immer von Filmfest Hamburg, dann ist man so aus dem Schneider. Nicht des Filmfestes, so von Filmfest Hamburg.
Vom Filmfest Hamburg. Ja. Also nochmal, ich sitze hier bei Albert Wederspiel, der Filmfestleiter vom Filmfest Hamburg.
Super.
Jawohl, ich bin froh und glücklich, das haben wir schon mal. Soweit schon mal fehlerfrei. Das findet in diesem Jahr statt vom 26. September bis zum 5. Oktober. Sie sind wahrscheinlich jetzt so ein bisschen in Action, oder?
Ja, wir sind im Action. Es ist in der Tat so, dass das Filmgeschäft ein sehr schnelles Geschäft ist. Und das heißt, dass man das Programm sehr spät abschließt, weil man selbstverständlich die neuesten Produktionen mitnehmen möchte. Ja. Und viele Filme, die wir in Oktober oder Ende September zeigen wollen, sind quasi jetzt noch in Endfertigung. Also man muss wirklich bis zum letzten Moment noch Sachen anschauen, Sachen reinnehmen, weil man, wie gesagt, die neuesten Sachen in Hamburg zeigen möchte. Und ich muss immer schmunzeln, weil Kollegen, die sich zum Beispiel mit Literatur beschäftigen, die machen das Programm schon im Frühling und sind dann fertig und können in Urlaub gehen. Und das geht bei Film nicht. Also Film ist tatsächlich ein so offensichtlich so viel kurzlebendes Objekt, dass man das wirklich bis zum letzten Moment noch mit neuen Sachen auffüllen möchte.
Beneiden Sie die Kollegen manchmal darum?
Nee, ich finde unser spannender, unser ist lebendiger, finde ich. Und es, weil es so schnell geht. Und, aber es gibt selbstverständlich einen Widerspruch, weil andererseits dauert es ja wahnsinnig lange, bis ein Film gemacht wird. Also meistens von der Idee zu einem Film bis zum Herausbringen eines Films vergehen locker 2 Jahre. Hm. Da sind die Bücher selbstverständlich oft schneller und können dadurch auch schneller auf politische Situationen reagieren, auf Themen reagieren. Und da beneide ich manchmal die Buchleute, dass die da ja politisch schneller sein können als Film. Eine Idee für einen Film wird geboren zu einem aktuellen Thema und dann kommt er 24 Monate später ins Kino und dann ist das Thema völlig veraltet. Also da hängen wir ein bisschen hinterher. Hm.
Da sind wir bei der Frage der politischen Haltung von Kunst, hier speziell von Film. Wie politisch darf denn Film und Kunst sein und speziell das für das Filmfest?
Also ich finde, das, was wir zeigen, soll ruhig politisch sein. Mhm. Insgesamt bin ich jetzt nicht der Meinung, dass dass alle Filme politisch sein sollen und so, das ist wahrscheinlich Quatsch. Film soll auch und muss auch unterhaltsam sein. Das ist auch ein unterhaltsames Medium und das wollen wir auch verbleiben. Das Kino, was uns interessiert, der Film, den wir gerne zeigen, hat selbstverständlich eine politische Relevanz. Das ist ein bisschen unser Vorliebe, meine Vorliebe, aber auch von den Kollegen hier in Programmabteilung. Wir pflegen zu sagen, wir zeigen gerne Filme, die Fragen stellen. Man soll ja bescheiden sein, man soll nicht Antworten auf alle seine Fragen erwarten, aber die Fragen, finde ich, sollen die Filme ruhig stellen. Mhm. Und das hoffe ich, dass unser Programm genügend Fragen stellt.
Glauben Sie, dass der Wunsch, Fragen zu stellen, ein bisschen auch aus Ihrer Biografie kommt? Sie haben mal gesagt, Sie sind so ein Konglomerat aus Minderheiten.
Das kann selbstverständlich sein, aber ich hoffe und glaube, dass alle intelligente Menschen ganz einfach neugierig sind und alle intelligenten Menschen Fragen stellen und sich Fragen stellen. Also sowohl sich Fragen stellen, aber auch ein Medium gegenüber Fragen stellen. Mhm. Also ich finde, das Fragestellen ist ja das Wichtigste überhaupt. Das ist ja wie, ja, das zeugt von Neugierde und das zeugt von Offenheit. Antworten zu haben ist einerseits das Schwierigere wahrscheinlich und vor allem wissen wir alle, dass man in Antworten riskiert, einfach zu werden. Mhm. Also es, Antworten sind schnell. Wir sehen das im Moment heutzutage in der politischen Landschaft. Es gibt genügend Parteien, ohne Namen zu nennen, die schnelle Antworten liefern. Mhm. Und Leute, die drauf einspringen, das ist nicht gut. Insofern, ich glaube wirklich, dass das Fragestellen das weit wichtiger ist, als die Antwort zu haben. Und ob es mit meiner Biografie zu tun hat, ja, kann sein, aber...
Können Sie einmal Ihre drei Minderheiten sozusagen einmal nennen? Sie haben es angedeutet.
Ich pflege immer noch zu sagen, also ja, ich bin so ein Konglomerat aus Minderheiten in der Tat. Ich lebe ja offen schwul. Ich bin Ausländer, ich bin in Polen geboren. Seit ein paar Jahren staatsgeprüfter Deutscher, wie ich da sagen. Pflege, also ich habe inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft und ich bin auch noch Jude, also das sind in der Tat drei Minderheiten. Mhm. Und zurzeit ist man nicht so gerne Minderheit. Ich glaube, es gab schon leichtere Zeiten für uns. Wir hoffen, dass die leichteren Zeiten auch schnell wiederkommen. Also das ist so. Aber zurück zur Frage stellen, also ob Minderheiten mehr Fragen stellen, kann sein. Aber ich finde vielleicht gerade das Jüdische hat viel mit Fragestellen zu tun. Ich finde die jüdische Religion, Klammer auf, ich bin kein religiöser Mensch, ich bin ein sogenannter säkulärer Jude, aber die jüdische Tradition, die jüdische Religion besteht ja aus Fragen. Es besteht ja daraus, dass man im Gegensatz zu anderen Religionen mit Gott immer weiter diskutiert. Man stellt Fragen an Gott, man stellt Forderungen an Gott und man ist in seinem Dialog, Austausch mit Gott. Ich persönlich bin es nicht, wie gesagt, säkulärer Jude, aber ich glaube, dass es, wenn es ein jüdisches DNA gibt, dann ist es da sehr stark verankert. Dieses immer dialogieren, immer Fragen stellen und immer Zweifel haben. Vielleicht ist das, was mich am meisten reizt. Alles, zu allem ein bisschen Zweifel haben.
Wie viel von diesen Zweifeln und Fragestellen im Film, nennen es vielleicht auch herausfordernden Film, kann man denn so einem Publikum zumuten bei so einem Filmfest Hamburg?
Also ich finde, man soll sein Publikum ernst nehmen. Also ich finde, ich darf oder ich muss das, was ich von mir selber erwarte, darf ich auch und muss ich sogar von meinem Publikum erwarten. Aber das einerseits, andererseits muss man aber auch sagen, wir versuchen selbstverständlich ein breites Programm zu machen. Und wenn wir zeigen ja fast 130, 140 Filme und wenn alle 140 Filme eine politische Relevanz hätten oder nur eine politische Relevanz hätten, wäre es auch ein bisschen eintönig und langweilig. Insofern, da gehört selbstverständlich auch das andere Kino mit rein in diesen 140 Filmen. Unterhaltung muss dabei sein, ein bisschen Musik muss dabei sein. Also ein bisschen versuchen wir eine Mischung zu machen. Nichtsdestotrotz, so wie ich unser Publikum kenne und ich sehe die Jahr für Jahr, wir haben ein sehr großes Stammpublikum. Ich sehe viele Gesichter von Jahr zu Jahr immer wieder. Und die sind schon auch interessiert an diese politisch relevante Filme. Ich glaube, das hat was damit zu tun, jetzt leite ich dieses Filmfest seit 2003, das ist ja schon ein paar Jährchen. Das heißt, dass die Handschrift, mit der wir dieses Filmfestprogramm kuratieren, das ist inzwischen bekannt und offensichtlich von diesem Publikum, die wir haben, geschätzt. Das ist das Schöne dabei.
Rund 40.000 Zuschauer sind das,
zwischen
oder?
Zwischen 40 und 50.000. Wir machen ja, abgesehen von Filmfest, ein paar Wochen vorher ein Open-Air-Filmfestival jedes Jahr. Und da zeigen wir drei Filme am Jungfernstieg. Das ist wunderschön, weil wir stellen...
Die Bühne ist dann auf dem
genau,
Wasser,
der,
ne?
So eine Leinwand, Bühne. Der Leinwand ist auf dem Ponton mitten auf dem Binnenalster.
Wahnsinnig wetterabhängig, diese Veranstaltung.
Total. Wir machen das jetzt schon seit mehreren Jahren. Ein Jahr sind wir wortwörtlich baden gegangen. Also da ist das Ganze ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sonst hatten wir immer wahnsinnigen Glück. Irgendwie Anfang September ist in Hamburg fast immer gutes Wetter. Und wenn es gutes Wetter ist, dann ist das, finde ich persönlich, eine der schönsten Kulissen der Welt. Also diese Leinwand, Sie haben gesagt, das steht da, das ist übertrieben, es wird hochgeblasen. Es ist so ein aufgeblasenes Etwas mitten auf dem Binnenalster von Ponton. Und Und dann nachts und dann ein bisschen diese weiße Flotte Schiffe, die um die Leinwand herum fahren. Also es ist ganz wunderschön. Und da haben wir richtig viele Besucher. Also da an guten Abenden sitzen da über 3000 Leute. Das ist wirklich ein besonders schönes Erlebnis. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir das jedes Jahr irgendwie hinbekommen am Jungfernstieg. Wir zeigen 3 Filme. Mhm. Und an dem vierten Abend, weil das sonst dauert 4 Tage, zeigen wir die Spielzeiteröffnung der Staatsoper. Das machen wir auch seit ein paar Jahren, dass damit die Staatsoper ein bisschen breiter bekannt wird, dass nicht nur die Leute, die in die Oper sitzen, die Spielzeiteröffnung mitbekommen, sondern um ein paar Stunden verschoben, zeigen wir die Eröffnungsaufführung für alle umsonst am Jungfernstieg. Finde ich eine sehr schöne Geste seitens der Oper auch.
Seitens der Oper definitiv, auch seitens des Filmfests, also vom Filmfest. Was, finde ich, ja auch eine schöne Geste ist oder eine gute Sache, das Kino damit und das Filmfest zu den Menschen zu bringen, oder? Raus aus dieser Institution, Kinosaal, Festivalzentrum, zu den Leuten. Das muss man wahrscheinlich auch verstärkt betreiben, oder?
Das muss man verstärkt betreiben. Wir leben ja in einer Zeit, wo immer mehr, ich mag das Wort gar nicht sagen, gestreamt wird.
Ja.
Leute gucken ja Filme zunehmend über Streamingdienste. Amerikanische Streamingdienste, wir müssen keine Namen erwähnen. Und das gucken die ja meistens auf ihren Computer oder, wenn es gut geht, auf einen großen Monitor, also auf einen Fernsehschirm zu Hause. Aber vor allem, und das finde ich so schade, die gucken das ja alleine. Das ist ein einsames Gucken. Hm. Oder man guckt das vielleicht mit seinem Partner. Aber es ist dieses Gemeinschaftserlebnis, was ja Kino eigentlich ist und wofür Kino gut ist, dass man mit fremden Leuten in einem Saal zusammen ein emotionales Erlebnis haben, das geht leider beim Streaming verloren. Insofern ist es auch das ist ein bisschen unser Ziel, die Leute zurück ins Kino zu bringen oder auch einen anderen Ort, aber das Gemeinschaftserlebnis wieder entdecken und nicht zu Hause alleine, ich und der Computer, wir schauen einen Film. Das ist, finde ich, ja, ein einsames Vergnügen. Also mir gefällt das gar nicht. Ich gehe sehr gerne ins Kino, ich gehe auch gerne ins Theater, das ist ja ein bisschen das Gleiche. Da sitze ich ja auch mit fremden Leuten und lache oder weine. Und ja, und das verstärkt, das wollen wir verstärken. Die Leute, auch vor allem Kinder, wir machen ja auch ein Kinderfilmfest, die Kinder sollen von Anfang an lernen, wie schön es ist, doch Filme mit anderen Leuten zusammen zu erleben.
Das Michel.
Michel heißt unser Kinderfilmfest, was wir parallel zu Filmfest, zu das Erwachsene-Filmfest immer machen. Wir machen, um noch mehr rauszugehen und an die Leute näher ranzukommen, machen wir dieses Jahr auch was Neues, das heißt Kino ums Eck. Während Filmfest gehen wir ja jeden Abend in einen anderen Stadtteil, zweimal Winterhude, einmal Volksdorf, einmal Blankenese, Bergedorf, also richtig breit gestreut, damit auch also Hamburg, wir sind ja ziemlich stolz darauf, dass Hamburg doch relativ viele Stadtteilskinos hat. Hm. Wir haben viele, es gibt Kinos in diesen Vororten wie Blankenese, wie Volksdorf. Es gibt Kino in Hafen City, es gibt Kinos in Winterhude. Und damit nicht alles immer in der Stadtmitte stattfindet, um Dammtor herum, wo wir sonst so zu sein pflegen, haben wir gesagt, okay, wir versuchen und gehen ein bisschen raus. Und das ist auch das ist, um das Kino ein bisschen noch bekannter zu machen, das Filmfest bekannter zu machen und die Leute in den Stadtteilen abzuholen.
Ja, das finde ich ist eine wunderschöne Idee. Zudem, Sie haben es erwähnt, Streamingdienste, dazu kommt vielleicht auch gerade die Übermacht von Blockbuster-Filmen, auch amerikanische große Filme, die gerade sehr viele Leute in die Kinos, aber dann auch eher in die großen abziehen. Wie steht denn da so ein Filmfest wie das Ihre in diesen Zeiten da und wie schauen Sie da in die Zukunft?
Also grundsätzlich so, ich finde ja, Sie sagen das richtig, der Blockbuster dominiert ja das Kinoleben in ein Land wie Deutschland.
Das sind ja Wahnsinnszahlen, die da eingefahren werden.
Das sind Wahnsinnszahlen. Aber man muss dazu ein paar Sachen sagen. Einerseits, es werden immer mehr Filme produziert in der ganzen Welt. Es ist sehr viel leichter, Filme zu produzieren geworden als früher. Man kann mit sehr leichten technischen Equipment ziemlich gute Filme machen. Wie wir alle wissen, sogar mit einem Smartphone kann man vielleicht nicht den perfekten Film, aber man kann schon ziemlich gut filmen inzwischen. Also es ist sehr viel leichter geworden. Deshalb kommen jetzt immer mehr Filme und es werden auch immer mehr Filme in Ländern gedreht, wo früher überhaupt keine Filme entstanden sind.
Haben Sie da ein Beispiel?
Paraguay, das ist ein typischer Beispiel. Paraguay ist ein Land, das muss man sich vorstellen, die Firma Kodak hatte nicht mal eine Vertretung in Paraguay. Kodak war die berühmteste Firma für Rohfilm. Und die hatten eine Vertretung fast in aller Herrens Länder, außer in Paraguay. In Paraguay wurde noch nie ein Film gedreht. Das ist aber nicht mehr nötig. Seit es digitales Drehen gibt, produziert auch Paraguay Filme. Wir haben dieses Jahr einen Film aus Bhutan gesehen. Also wirklich Länder in den Himalayas, wo man früher nie Filme gesehen hat. Das hat sich wirklich geändert. Und im Gegensatz dazu steht die Tatsache, dass die Filmtheater, also die Kinos, immer weniger Weltkino spielen. Das Kinoprogramm ist dominiert zum ersten von den Amerikanern, selbstverständlich, die sogenannten Hollywood-Filme. Dann kommen die Deutschen, dann kommen ein bisschen Franzosen, nicht viel, aber es gibt doch immer wieder ein paar Franzosen in den deutschen Kinos und dann hört es eigentlich auch auf. Es ist ganz selten, dass sie einen Italiener im Kino haben, geschweige dann sowas Exotisches wie Iran. Also das passiert viel zu selten. Und das ist wahrscheinlich der Zweck von Filmfestivals, dass man dem Publikum zeigt, es gibt ein Weltkino, es gibt Filme aus aller Herren Länder, die sind auch nicht schlechter als die Amis und die Deutschen und die Franzosen, die sind ganz nicht vertreten in unserem Kinoalltag. Und das wollen wir auch beim Filmfest selbstverständlich sehr gern zeigen. Deshalb bemühen wir uns auch, so viele Länder wie möglich dabei zu haben, um diesen Reichtum zu zeigen, der das Weltkino im Moment ist. Das ist wirklich schön. So, wie stehen die Filmfestivals oder wie steht Filmfest im Vergleich zu den Kinozahlen? Jetzt ist es so, dass die Kinozahlen in Deutschland in den letzten Jahren leider rückläufig waren. Das waren keine
37%
der Deutschen waren im letzten Jahr
mindestens einmal im Kino.
Ja, was eine traurige Zahl ist, war vor 10 Jahren waren es noch fast 10% mehr. Da waren wir bei 47. Also die ins Kino gehende Anteil der Bevölkerung sinkt. Ja. Aber auch der Anzahl verkaufter Tickets. Wir waren dieses Jahr zum ersten Mal seit langem bei unter 100 Millionen verkauften Tickets. Das ist bei 80 Millionen Einwohnern 1,2 Tickets pro Einwohner pro Jahr. Nur um Vergleichszahlen zu nennen, in USA, der Durchschnittsamerikaner geht 5-mal im Jahr ins Kino. Mhm. Also da liegen schon Welten dazwischen. Die Franzosen gehen über 3-mal im Jahr im Kino und wir liegen da um diese 1,2. Das ist ein bisschen wenig. Ja. Im Gegensatz dazu muss man sagen, die Filmfestivals, nicht nur Filmfest Hamburg, aber auch, es gibt ja sehr viele Festivals inzwischen, die Festivals haben Hochkonjunktur. Die Zahlen der Kinogänger gehen runter, die Zahlen der Festivalbesucher gehen hoch. Wir erklären uns das damit, dass die Leute immer mehr auch ein Wort, was ich nicht so gerne verwende, aber Leute sind, was begehrt ist ein Event. Man will nicht nur einen Film, man will Film plus plus plus. Filmfest ist Film plus ein Gespräch mit den Filmemachern, plus eventuell ein Bier mit dem Filmemacher nach dem Film, plus jemand, der das kuratiert hat. Dieser Film wurde ausgesucht. Es gibt eine Introduktion zum Film im Kino. Also das Filmfestival bietet selbstverständlich viel mehr als der normale Kinobesuch während des Jahres. Und das scheint gut anzukommen. Das möchten Leute. Ich glaube, die Leute möchten ein kuratiertes Programm sehen. Jemand, der schon die Vorauswahl gemacht hat, findet man gut. Und vor allem, offensichtlich ist es, finden Leute es spannend, das kann ich durchaus nachvollziehen, die Filmemacher kennenzulernen. So oft gibt es diese Möglichkeit nicht. Also es ist nicht so oft, dass sie mit dem Regisseur danach plaudern können. Und das ist natürlich spannend. Und das kann man ganz einfach in seinem Filmfest zusammenhang. Und deshalb haben, glaube ich, das ist der Hauptgrund dafür, dass die Filmfestivals weltweit, das ist kein deutsches Phänomen, aber die Zahlen bei Filmfestivals stetig nach oben gehen.
Und das gilt auch für das Filmfest Hamburg.
Das gilt sehr stark für das Filmfest Hamburg. Unsere Zahlen steigen seit Jahren immer wieder ein paar Prozent nach oben. Und das ist, schön. Erfreut uns alle.
Das freut mich auch. Zudem Sie ja auch noch ein wenig erhalten bleiben. Sie haben ja gerade verlängert bis 2023.
Ja, ich habe
Werden Sie das Filmfest noch prägen hier in Hamburg?
Noch 5 Jahrgänge, also 5 Filmfeste. Aber dann höre ich auch auf, das wiederhole ich immer wieder, damit ich selber dran glaube.
Das habe ich auch schon gelesen, ja, dass Sie da sehr, sehr klar reingehen.
Ja, weil ich finde, dann habe ich das 5 bis 20 Jahre gemacht und dann ist es gut so. Also dann ist die nächste Generation dran und ich hoffe, man weiß ja gar nicht, welche Strukturen wir dann haben in 2023. Aber ich hoffe, dass unser Kultursenator ist, bis dahin uns erhalten bleibt. Dann schätze ich sehr den Carsten Broster. Und wenn ich einen Wunsch offen habe, hätte, dann würde ich mir wünschen, dass ich ein Mitspracherecht haben, dass man mir ein Mitspracherecht einräumt zu meinem Nachfolger. Ich hätte gerne, zumindest möchte ich gerne da mitbestimmen. Aber das ist ja alles, das weiß man alles nicht, das ist noch ein bisschen lange hin und wir wissen ja gar nicht, wer hier die Regierung stellt und so. Aber wie gesagt, ich hoffe sehr, egal wie die Wahlen nächstes Jahr ausgehen, dass uns Carsten Broster als Kultursenator erhalten bleibt. Ich finde, es ist ein Lichtblick in heutigen Zeiten, so jemanden zu haben.
Das hört er bestimmt sehr gerne. Und Sie bleiben uns ja auch noch eine Weile erhalten, sind ja noch dabei. Ich habe gelesen, es sind so um die 1200 Filme, die eingereicht werden. Die sehen Sie ja sicherlich sich nicht alle an, oder?
Ich persönlich? Nein. Dann glaube ich, würde ich im Krankenhaus landen. Aber ich sehe schon eine gute Portion davon. Also wir sind vielleicht so 6 Leute, die Filme gucken. Insgesamt beim Filmfest ist es nicht sehr viel. Insofern kann man das schnell rechnen. Also dann ungefähr 200 hat jeder geguckt, mindestens. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen mehr. Also man guckt schon sehr, sehr viel. Man muss irgendwo um die 1000 Filme in der Tat gesehen haben, um das Programm machen zu können. Also das heißt, ich pflege zu sagen, viele Austern, wenig Perlen. Wenig Perlen, genau. Und man muss wirklich viele Austern öffnen. Aber das gehört dazu. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Es gibt wirklich Schlimmeres, als Filme zu gucken. Das wissen wir alle.
Wo machen Sie das denn?
Wo ich das mache? Ja. Ich gucke zu Hause. Das ist, wenn ich was vermisse, ist das, dass wir die meisten Filme ja zu Hause gucken müssen. Und genau das, was ich nicht mag. Alleine ich und der Fernseher und ich, quasi ohne Publikum.
Deshalb Gustav Wöhler, Ihr Mann, Gustav macht da nicht mit?
Nicht mehr. Also ich würde sagen, die ersten Jahre, als wir zusammen waren, hat er noch eifrig mitgeguckt.
Und dann Moment, hat er geschwächelt?
Ja, er tendiert dazu, ein Wohnzimmer zu verlassen, wenn ich den Fernseher mache. Aber wir reisen sehr gerne auf Festivals, meine Kollegen und ich. Mhm. Wir gucken Filme auf Festivals. Unter anderem, weil wir auch gerne dieses Erlebnis haben möchten, mit anderen Leuten Filme zu gucken. Weil sonst kommen wir ja in diesen einsamen Vergnügen, die wir sonst nicht so gut finden. Insofern versuchen wir selbstverständlich so viel auf Festivals zu gehen, wie es überhaupt geht, um dort Filme zu gucken. Aber leider den größten Teil muss man zu Hause alleine.
Haben Sie da so einen riesen Fernsehapparat oder wie also sind
ich
Sie da eingerichtet?
Ja, ich habe einen großen Fernseher, aber jetzt nicht. Ich bin nicht so der Freund. Es gibt ja Leute, die haben so richtige Beamer zu Hause und quasi ein Leinwand, was von unten. Ich möchte mein Wohnzimmer nicht in ein Kino verwandeln. Ich finde, mein Wohnzimmer ist mein Wohnzimmer. Es soll so bleiben. Also ich gucke auf einen relativ großen Fernseher.
Schauen Sie da jeden Film durch?
Nein. Das muss man ehrlich sagen. Es gibt ganz einfach sehr viele Filme, wo man nach 10 Minuten schon weiß, das sind wir nicht. Das ist gar nicht beurteilen für das Film. Das ist das Ganze, man sieht, das passt zu uns nicht und zum Filmfest nicht. Und ich würde sagen, so 20 Minuten gibt man jeden. 20 Minuten, finde ich, muss man jeden Film einräumen.
Das ist schon viel, finde ich.
Das ist relativ viel, aber ich habe mir selber so eine 20-Minuten-Regel aufgestellt, weil ich mir dachte, so lange wird der Kinogänger auch aushalten. Aber wenn nach 20 Minuten, wenn wir dann das Publikum noch nicht abgeholt haben, dann gehen sie. So schätze ich. Und deshalb sage ich mir immer auch 20 Minuten. Und wenn er mich immer noch nicht hat, dann kann ich raus. Und aber die 20 Minuten gucken wir. Es hat eine lustige Entwicklung stattgefunden, weil inzwischen, früher hat man ja am Anfang, als ich hier angefangen habe, haben wir Videokassetten bekommen, VHS. Dann kamen die DVDs und
einige
wir hatten
Hörer,
DVDs
bekommen. Einige vielleicht gar nicht bekommen. Mehr wissen, wie die aussehen.
Bitte, genau, ich auch nicht mehr. Und jetzt gibt es auch keine DVDs mehr. Jetzt kriegt man ganz einfach Links. Man kriegt eine URL-Adresse und da kann man den Film sehen. Das hat aber den kleinen Nachteil, dass derjenige, der Ihnen den Link schickt, der kann genau sehen, wann Sie geguckt haben und was Sie geguckt haben. Das ist der kleine Nachteil von der digitalisierten Welt. Und man muss ein bisschen sehr aufpassen damit, weil, wie gesagt, der Produzent, der ihn seinen Film geschickt hat, und wenn sie nur 5 Minuten gesehen haben, dann hat er ein Argument gegen sie. Das ist nicht so gut. Insofern ein bisschen mehr sollte man schon gucken, bevor man was ablegt.
Aber sie mogeln da nicht, dass sie den laufen lassen und der will was anderes machen, wenn er sie nach 5 Minuten nicht abgeholt hat.
Das mache ich nicht. Also, aber ich finde, 20 Minuten, das kann man aushalten. Also auch beim schlimmsten Film kann man, und dann hat man was gesehen und dann hat man auch einen Grund, um einen Film abzusagen. Man muss ja auch irgendwas den Leuten schreiben. Und
das hat ja aber auch was mit Respekt zu tun, kann ich mir vorstellen. Ne?
Das hat auch mit Respekt zu tun und man will sich ja mit den Leuten in keinster Weise irgendwie streiten. Also das sind ja Filmemacher und respektiere die Tatsache, dass sie Filme. Wir wissen alle, es dauert lange, einen Film zu machen und es ist kostintensiv. Die Leute haben viel Energie dafür verbraucht, dann so viel Respekt muss man doch erweisen und.
Hm. Welche Filme begeistern Sie denn persönlich?
Ach, wir haben jeder so ein bisschen unser Vorlieben hier in der Firma. Und,
werden die danach auch eingeteilt nach den Filmen?
Ein bisschen, ja. Mhm. Also ich gucke zum Beispiel viel Skandinavien, ich gucke den Mittleren Osten, ich gucke alles, was arabisch ist, ich gucke ganz Osteuropa. So, das sind so meine Spezialgebiete. Hat was mit meiner Herkunft zu tun, aber hat auch mit so mein persönliches Interesse. Mhm. Und ich gucke sehr viel Frankreich, das muss man noch dazu sagen. Frankreich ist auch so meins. Jetzt ist Frankreich selbstverständlich das größte Kinoland, in Europa zumindest. Insofern davon guckt man besonders viel. Und ja, ich habe eine gewisse Schwäche für französische Filme, das gebe ich zu. Also ich gucke das gerne. Mhm. Ich finde, die Franzosen machen heutzutage mit die spannendsten Filme, die es auf dem Markt gibt. Mhm. Das ist so. Aber was begeistert mich? Mit begeistert alles, was mich zum Denken animiert. Also sind wir schon zurück bei diesen Fragen, die die Filme stellen sollen. Also alles, was mich zu irgendeinem Gedanke animiert, finde ich gut.
Ja.
Filme, die mich stumpf da sitzen lassen, finde ich persönlich nicht spannend. Dafür kann es sein, dass andere Leute das gut finden. Mich persönlich interessiert es nicht besonders. Insofern aber ich bin, darauf bin ich stolz. Ich kann mich immer noch sehr stark für einen Film begeistern. Also ich habe immer die Angst gehabt, dass man irgendwann so abgestumpft wird. Vor lauter Filme gucken wird man irgendwie blasiert und findet gar nichts mehr. Das ist aber nicht. Das ist wirklich nicht. Jetzt arbeite ich ja in dieser Branche seit 1985. Das ist 34 Jahre. Ich war früher Filmverleiher, bevor ich Filmfest gemacht habe.
Fast 16 und Jahre, glaube ich.
Ich war 16 Jahre Filmverleiher, habe da Unmengen Filme sehen müssen, selbstverständlich. Und man die Begeisterung für Film, die kann wirklich bleiben. Das ist nicht so, dass man irgendwann sagt, oh, jetzt kann ich keine Filme mehr gucken. Das ist so nicht. Der einzige Moment, gebe ich zu, nach dem Filmfest tendiere ich dazu, eine kleine Pause von Filme gucken zu machen. Und da gehe ich sehr gerne ins Theater oder lese Bücher, also ganz einfach um Medium ein bisschen zu wechseln und nicht immer nur Film, 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 Film. Und da gönnen, ich glaube, meine Kollegen aus der Programmabteilung auch, wir gönnen uns so 2-3 Monate mit weniger Film, aber dafür andere Sachen.
Gut, das kann ich mir vorstellen. Da hat man das ja wirklich kompensiert. Ja. Kürzesten Zeitraum einmal durchlebt, dass man da eine kleine Pause braucht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Liebe zum Film, sagen Sie, die ist ungebrochen. Sie sind in Warschau geboren, 1960. Erinnern Sie sich denn da noch an Ihren ersten Kino?
Ja, sehr stark, weil es ist in einem legendären Kino. Wir wohnten nicht weit von einem wunderschönen Kino Moskau, heißt es, wie es sich in einem sozialistischen Land gehörte. Das größte Kino der Stadt hieß Moskau. Und war sein Zweckbau, 50er Jahre, aber wunderschön, ein riesiges Haus mit über 1000 Plätzen. Und das ist leider abgerissen worden inzwischen. Und das ist sehr lustig, weil vor dem Kino Moskau standen 2 Löwen. So wie heute in China-Restaurants. Irgendwie 2 Löwen rechts und links der Treppe. Und das Kino Moskau gibt es nicht mehr. Aber die Löwen sind geblieben. Also es gibt eine kleine Reminiszenz aus Kino Moskau mitten in Stadtmitte von Warschau. Und das war mein erstes Kindererlebnis bei Kino Moskau. Das war ein Film nach einem Dickens-Roman, ich vergesse immer, wie das heißt. Der heißt auf, das ist Der Prinz und der Bettler. Mhm. Das ist die Geschichte von einem Prinzen und einem Straßenjungen, der die Rollen tauschen. Mhm. Und der Straßenjunge wird zu Prinz und der Prinz wird kurzfristig zu einem Bettler in der Straße. Das war auf jeden Fall, ich muss sehr klein gewesen sein, ich glaube, ich war 3. Mehr war ich nicht und ich hatte furchtbar Angst und musste sehr oft weggucken, daran erinnere ich mich. Ich war mit meiner 10 Jahre ältere Cousine. Aber das hat mich dann doch sehr stark geprägt, weil A, erinnere ich mich sehr gut daran und B, ist irgendwie seitdem, dass das Kino so einen großen Teil meines Lebens verblieben. Insofern, der Film und das Kino Moskau, das darf man nicht unterschätzen, hat einen großen Eindruck offensichtlich auf mich gemacht.
Gab es ein ähnliches Erlebnis dann später in Dänemark? Denn Ihre Teenagerzeit haben Sie ja dort verbracht, oder?
Da habe ich, ja, ich bin mit 9 nach Kopenhagen gekommen. Ja, bin ich ab irgendwann bin ich sehr viel ins Kino gegangen. Jetzt ist, das muss der deutsche Kinobesucher wissen, im Gegensatz zu Deutschland werden ja Filme in meisten anderen Ländern nicht synchronisiert. Deutschland ist einer der wenigen Synchro-Länder, sogenannten Synchronländer, wo alles noch synchronisiert wird ins Deutsche. Das gibt es in kleineren Ländern wie Dänemark nicht, in Polen übrigens auch nicht. Da werden Filme in Original gezeigt mit Untertiteln. Deshalb gibt es eine gewisse Altersgrenze. Also ab wann kann man sehr schnell Untertitel lesen? Die Dänen, und ich war es auch, sehr schnell gewohnt, weil man das auch vom Fernsehen schon kennt und so. Aber so ab 10, 11, 12 kann man sehr gut so Untertitel lesen. Und ich habe dann auch ungefähr mit 10, glaube ich, verstärkt angefangen, ins Kino zu gehen. Alleine. Meine Mutter hat mich allein ins Kino gelassen und habe dann wirklich sehr viel geguckt, in der Tat. Und irgendwann bin ich ja nach Paris zum Studieren gekommen. Und Paris ist ja die Kinostadt schlechthin, das muss gesagt werden. Es gibt kein Kino, keine Stadt, zumindest in Europa nicht, die so viele Kinos hat. Und sie können de facto immer alles sehen. Also die ganze Filmgeschichte und Alte und Neues. Und also alles wird gezeigt in Paris. Und da hatte ich so, würde ich sagen, so eine Overdosis zu mir genommen. Also da habe ich glaube, ich war ja 6 Jahre in Paris und ich habe de facto 6 Jahre Filme geguckt. Ich habe auch Film studiert, aber genauso wichtig wie das Studium oder vielleicht noch wichtiger war das Filme gucken, ganz einfach, in teilweise kleine Säle. Der Reichtum an Kinosälen ist gewaltig und die Liebe der Franzosen zum Film ist enorm. Da beneide ich Frankreich drum, dass das Kino so einen hohen Kulturstellenwert hat. Das fehlt mir in Deutschland ein bisschen. Bei uns habe ich das Gefühl, Kino wird nicht so ganz ernst genommen. Es ist nicht Hochkultur, es wird nicht als Hochkultur gesehen.
Glauben Sie das wirklich?
Ja, ich glaube leider ja. Viele Jahre war es auch so, dass wir in der Presse eher in Unterhaltungssegment präsent waren als im Feuilleton.
Ja.
Also das ist leider so. Traditionell hat man Film in Deutschland eher als was Unterhaltsames gesehen. Während man in Frankreich das absolut auf der gleichen Höhe gesehen hat wie bildende Kunst und Theater. Deutschland ist, finde ich, ein Land, wo das Theater die Hochkultur dominiert. Wir sind ein Theaterland, darauf soll man auch stolz sein. Ich liebe Theater selber, ich finde Theater wunderbar. Theater ist das, was man als Hochkultur in Deutschland betrachtet. Mhm. Und Film, eher so das Unterhaltsame, eher was Breiteres, eher was für junge Leute und so. Es hat ganz einfach nicht die gleiche Bedeutung, würde ich jetzt sagen, in Anführungszeichen. Übrigens, was man, das pflege ich immer zu sagen, wenn man im Ausland ist. Also, um den Stellenwert des Kinos und Theaters zu vergleichen, es wird in Deutschland, das Kino in Deutschland wird mit 445 Millionen Euro jährlich gefördert. Das ist sehr viel. Also das sind die ganze Länderförderung und Bundesförderung zusammen. Also insgesamt wird die Branche mit 445 Millionen...
Alle Töpfe zusammengenommen.
Alle Töpfe, 445 Millionen Euro im Jahr. Das Theater, auch da alle Töpfe zusammengeworfen und alle Theater inklusive Oper, da sind wir bei 2,3 Milliarden. Hm. Und ich finde, diese zwei Zahlen gegenübereinander, die zeigen schon ein bisschen, wo die Prioritäten in Deutschland liegen. Hm. Die Prioritäten liegen im Theater.
Aber hat der deutsche Film, nur eine These von mir, nicht das auch lange gefördert?
Das Problem liegt viel früher. Das Problem lag nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der deutsche Film sich völlig neu erfinden musste. in den 50er Jahren. Die Filmemacher, die ein anspruchsvolles Kino vor dem Krieg gemacht haben, waren weg, waren entweder umgebracht worden oder waren emigriert. Und es kam in 50er Jahren ein sehr kommerzielles Kino kam in die Kinos. Ein sehr kommerzieller Film, der sogenannte Heimatfilm.
Da war alles schön.
Alles war schön. Alles war schön, alle waren blond und es gab keinen Krieg, es gab keine Probleme, es gab kein Elend. Und damit fing ein bisschen die Talfahrt des deutschen Kinos an. Da wurde Kino ja wirklich zur Unterhaltung, nur reduziert. Und es hat sehr viele Jahre gedauert, bis irgendwann die Generation Werner Fassbinder kam und hat das Kino ein bisschen aufgeschüttet.
Kräftig, ja.
Sehr kräftig, gut so. Und da hat man ja wirklich viel zu verdanken. Das ist Schlöndorff, das ist Wim Wenders, das ist selbstverständlich Fassbinder, das ist Herzog. Also da gab es wirklich ein großes deutsches Kino. Und danach sind wir wieder ein bisschen schlafen gegangen. Es kam wieder eine Talfahrt. Insofern, wir haben keine kontinuierliche große Filmepoche. Das haben wir nicht. Also ich glaube, das ist alles immer noch Spätfolgen eines Krieges, der jetzt schon 70 Jahre vorbei ist oder 75 fast. Aber sowas dauert es. Das zeigt auch, das ist auch so ein bisschen ein Symbol dafür, wie lange es dauert, neue Strukturen zu schaffen, neue Traditionen, auch neue Kulturtraditionen zu schaffen. Das dauert viel länger, als wir es alle denken. Aber ich hoffe, dass der deutsche Film sich erholt. Es gibt ja immer wieder wirklich gute deutsche Filme, das darf man nicht vergessen. Wir tendieren alle dazu, ein bisschen missmutig zu sein, der deutsche Film, das stimmt nicht. Der deutsche Film gibt wunderbare Sachen von sich. Ein meiner größten Erlebnisse in den letzten Jahren war der Film Toni Erdmann von Maren Ade, was ich wirklich ein grandioser Film war. Und es hat mich besonders gefreut, weil er auch im Ausland sehr erfolgreich war. Nicht nur
allerdings,
bei uns,
ja,
aber im Ausland super gelaufen ist. Und ich fand das ja persönlich so toll, dass Toni Erdmann in Deutschland 1 Million Besucher gemacht hat. Das ist viel. Das ist ein langer Film, der ist über 3 Stunden. Und es ist das Gegensatz von einem Blockbuster-Kino.
Absolut, er hat sehr langsame Szenen.
Sehr, und es dauert auch lange. Das ist der Film, den Sie nicht nach 20 Minuten ausschalten dürfen, weil es dauert lange, bis man reinkommt. Aber wenn man drin ist, ist es ein Vergnügen ohne Ende. Und ich fand, das war ein Feuerwerk. Und ich finde auch, Marin Ade hat es geschafft, so viele Themen zu berühren. Da war ein Systemkritik, Kapitalismuskritik, da war Vater-Tochter, also da war alles drin. Und deshalb brauchte sie auch die Länge, deshalb musste sie auch 3 Stunden etwas machen, um das alles da unterzubringen. Und ich habe mich nicht 1 Minute gelangweilt. Wie gesagt, diese ersten 20 Minuten hat man gebraucht, um reinzukommen, weil man am Anfang wusste man ja gar nicht, was will sie mir erzählen. Aber wenn man das verstanden hat, boah, war das ein guter Film.
Braucht es Mut, so einen Film zu machen? Was meinen Sie?
Man braucht Mut und sie hat ja Jahre dafür gebraucht. Es kostet ganz sehr viel Zeit, Produzenten zu finden, die dieses Abenteuer mitmachen wollen und das finanzieren
will.
Und ich vermute, die hatte wirklich große Schwierigkeiten, weil die Leute, die Produzenten, Verleiher, haben ihr Drehbuch gelesen und haben es überhaupt nicht verstanden. Was will diese Frau uns erzählen? Aber sie hatte im Inneren hatte sie eine Vision und die ist sich treu geblieben. Das finde ich toll, dass viele Leute verlassen ihr Projekt irgendwann, wenn sie sehr viele Jahre mit einem Projekt unterwegs sind und sie kommen und kommen nicht weiter, dann darf man sich nicht wundern, wenn irgendwann sagt man, okay, also ich schaffe das nicht, ich mache was anderes. Und sie war stur und hat ganz darauf beharrt, das ist der Film, den ich machen will. Und es gibt eine wunderbare Geschichte dazu, die möchte ich doch erzählen. Die Hauptdarsteller Sandra Hüller und Peter Simonczyk, als sie runtergeflogen sind nach Rumänien zum Dreharbeiten, die kannten das Drehbuch, aber mehr wussten sie auch nicht. Und die kamen in Bukarest an und am Flughafen wurden sie abgeholt von einem Stretch-Limo. Und raus kam die Regisseurin, gekleidet wie eine Stripperin.
Das ist ja mal ein interessanter Auftritt.
Das ist ein interessanter Auftritt. Aber ist das nicht toll, wie eine Regisseurin gleich einen Mut für einen Film und für die Dreharbeiten setzt, indem sie quasi, ja, sie hat den Akzent sofort präzisiert. Finde ich super. Die Geschichte hat mir sehr stark imponiert. Ich bin sehr neugierig, womit Marinade dann als nächstes kommt. Marinade braucht lange, um Filme zu machen. Das wissen wir. Insofern, es ist nicht so, dass sie weder diesen Jahr noch im nächsten Jahr einen neuen Film haben wird. Aber wenn er dann kommt, dann kann man sicher sein, dass es wieder was Spannendes wird.
Das ist natürlich toll, wenn man sich dann auch die Zeit nehmen kann, oder?
Also super, fantastisch.
An seinen Projekten
fantastisch,
dran zu bleiben.
Aber das kann man aber auch nur, wenn der letzte Film erfolgreich war. Ganz einfach, weil man sich auch finanziell irgendwie über Bord halten muss und man muss dann viele Jahre von seinem Toni Erdmann leben können. Jetzt hatte sie Glück, der Film war sehr erfolgreich, die hat viele Preise gewonnen und ja, dann, das ist gut so, weil dann kann Marinade den nächsten großen Film vorbereiten, in Ruhe.
Wo wir schon bei der deutschen Filmszene sind, gehen wir noch mal einen Step tiefer rein in die Hamburger Filmszene. Was sagen Sie denn zu der?
Ach, ich finde, wir haben eine kleine, aber feine. Also wir sind ja keine große Produktionsstätte. Wir sind weder München noch Berlin. Film in Deutschland ist ja sehr geprägt von den Förderungen, die man bekommen kann. Wir haben vorhin die Summe erwähnt, das sind 445 Millionen Euro. Viele von diesen Geldern sind Landesgelder. Das heißt, jedes Land oder die meisten Länder haben eine Landesförderung, Filmförderung. In Hamburg haben wir eine gemeinsam mit Schleswig-Holstein. Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein heißt die. Mit einer Fördersumme insgesamt von um die 12 Millionen. Das heißt, es ist eine relativ bescheidene Filmförderung im Vergleich zu, sagen wir, NRW, die mit irgendwie fast 40 Millionen dabei sind. Das heißt, die Regisseure, Produzenten, die drehen, sie müssen, das muss man sich ja so vorstellen, wenn sie Landesförderung bekommen, müssen sie mindestens das Doppelte in dem Land ausgeben. Bekomme ich 500.000 von der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, muss ich mindestens 1 Million in Hamburg oder Schleswig-Holstein ausgeben. Daher, das entscheidet sehr wahrscheinlich darüber, wie viel oder wie wenig in Hamburg gedreht wird. Die Produzenten bekommen ganz einfach viel mehr Geld in Nordrhein-Westfalen, in Berlin-Brandenburg oder in Bayern. Und deshalb wird dort viel mehr gedreht als hier. Das ist so, das kann man nicht kritisieren, weil andererseits sind wir ein kleines Land. Pro Einwohner ist unsere Förderung mit der größte. Ich glaube, wir geben, keine Ahnung, 4 Euro pro Einwohner. Also irgendwie eine ziemlich große Summe. Wir sind halt kein Nordrhein-Westfalen mit 18 Millionen Einwohnern. Also damit kann man es nicht vergleichen. Angesichts dessen, dass wir eine relativ kleine Fördersumme haben, finde ich, wird hier sehr viel Interessantes gemacht. Für relativ wenig Geld. Wir haben tolle Filmemacher in der Stadt. Wir haben selbstverständlich unser Aushängeschild des Fatih Akin. Das ist der mit Abstand, würde ich sagen, international bekannteste, nicht nur Hamburger, sondern deutscher Filmemacher im Moment.
Ja.
Wir haben aber auch Hermine Hundgeburt hier, die auch ein großes Projekt nach dem anderen macht. Jetzt sind wir alle gespannt. Jetzt hat sie ja gerade einen Film über Udo Lindenberg gedreht. Da warten wir alle wahnsinnig gespannt drauf, was das überhaupt wird. Ich hoffe, dass es gut wird. Und aber Hermine ist eine tolle Regisseurin. Die weiß sehr genau, was sie macht. Wir haben sehr viele junge Regisseure, die hier wohnen und arbeiten. Es hat sich eine, ich weiß nicht, ob das was mit Fatih zu tun hat, aber so eine ganze Clique von so Deutsch-Türken, die viel drehen, die sind sehr produktiv und wohnen und drehen viel hier in Hamburg. Insofern, ich finde wirklich, angesichts dieser kleinen Fördersumme, die wir zur Verfügung haben, sind wir ziemlich gut dabei. Und, das darf man nicht unterschätzen, was in Hamburg viel gedreht ist, ist Fernsehen. Es wird viel Fernsehen hier gedreht. Hamburg ist begehrt bei Fernsehfilmen.
Ja.
Gute Kulissen, es sieht gut aus. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt mit lauter guten Motiven für Fernsehfilmen. Und es gibt ja, jetzt haben wir die Elbphilharmonie, das finde ich so toll. Es gibt ja kaum ein deutscher Hamburger Film heute, der nicht mindestens so ein Fahrt über die Elbphilharmonie hat, aber so etabliert man ein neues Warnzeichen. Das wollten wir doch auch mit der Elbphilharmonie, oder? Ich liebe die Elbphilharmonie, ich finde, es ist ein wunderschöner Bau geworden, aber vor allem, was ich dabei liebe, ist, dass wir dadurch wirklich ein Warnzeichen bekommen haben.
Wir hatten vorher ja schon den Michel.
Ja, aber der Michel war leider, der ist nicht eigen genug, der ist nicht spezifisch genug. Und ich glaube, es ist für die Vermarktung von einer Stadt oder für die Bekanntheit einer Stadt so ein ikonografisches Bild wichtig. Also so wie Berlin, Brandenburger Tor. Sie zeigen das Brandenburger Tor und alle wissen, wir sind in Berlin. Oder Fernsehturm Alexanderplatz wird in jedem Berliner Film immer gezeigt, weil das sofort mit Berlin assoziiert wird. Die Oper in Sydney, die Eiffelturm in Paris, sowas fehlte in Hamburg und jetzt haben wir das.
Jetzt haben wir das.
Jetzt haben wir das und wir haben das auch noch schön. Also es ist nicht ein hässlicher Bau, es ist ganz ein wunderschöner Bau. Und insofern, ich bin ein großer Fan, wie Sie hören, von der Elbphilharmonie. Und ja, und die wird das ist auffallend. Wir zeigen ja Fernsehfilme bei Filmfest Hamburg, davon gucke ich auch ein bisschen. Und es ist schon lustig, immer wenn es in Hamburg spielt, muss mindestens ein Schwenker über den Hafen und die Elbphilharmonie. Früher waren es immer Landungsbrücken. Früher war so das Bild von Hamburg, war ein Schwenker über die Landungsbrücken. Heute sind wir ein bisschen mehr nach links und wir schwenken über Hamburger, über die Elbphilharmonie.
Sie machen aber keine Strichliste, oder?
Nein, aber sollte man anfangen, weil es wirklich lustig ist. Ja? Und wir sollen froh sein. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass man Geschichten verortet. Ich habe gerne, wenn ich einen Film gucke, möchte ich gerne wissen, wo bin ich hier gerade.
Ja.
Und wir wissen alle, wie leicht es ist, New York zu zeigen. Also da reicht ja ein kleiner Helikopterflug und Sie wissen, wo Sie sind. Und es ist lustig, weil wir haben alle so viele New York-Filme gesehen, dass wir uns in New York ja zu Hause fühlen. Filmisch.
Ohne teilweise da gewesen
ohne
zu sein.
Ohne das. Aber
wir haben
filmisch,
auf jeden Fall ein Bild von dieser Stadt.
Total. Und filmisch wissen wir genau, wo wir sind. Und andere Städte haben es schwieriger. Köln, wenn ich nicht den Dom zeige, ist es nicht so leicht, Köln zu verorten. Das ist wirklich schwierig.
Ja.
Und insofern finde ich das schön, weil ich finde, das ist auch ein Teil. Für mich ist jeder Film ein bisschen eine Reise. Wenn ich einen Film einschalte, da reise ich hier irgendwo mit dem Film hin. Und ich reise ja insgesamt gerne, ich bin viel unterwegs, auch privat. Und insofern sind diese Filmreisen auch toll und so, daher ist es auch für mich wichtig zu wissen, wo bin ich gerade. Und wenn man Hamburg in der ganzen Außenwelt so schnell wahrnehmen kann und auch nur so schön durch diese Elbphilharmonie, super.
Dann ist da was richtig gelaufen.
Dann ist richtig was richtig Gutes passiert.
Sie haben Reise angesprochen. Sie selber sind ja, Sie sind übrigens sehr früh nach Frankreich gegangen. Ja, mit 18, Punkt nach dem Abi, zack, ja. Raus aus Dänemark in die große Welt. Dann in Frankreich und offensichtlich hat es Ihnen da ja sehr gut gefallen. Aber offensichtlich hat Ihre Reise, um noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, da ja kein Ende gefunden. Irgendwas hat Sie dann ja nach Deutschland zurückgetrieben.
Ich hab sowas Schönes wie Filmwissenschaften studiert, was ein wunderbares Studium ist, vor allem wenn man Film liebt.
Das sollte man schon mögen, oder?
Das sollte man schon mögen,
wenn man das studiert.
Absolut, aber es war ein tolles Studium, wirklich. Aber danach musste ich ja plötzlich einen Job finden und ich hatte eigentlich keine Ahnung. Ich komme nicht von einem reichen Zuhause. Ich musste immer für mich selber sorgen. Und ich habe wahnsinnig viele, heute nennt man das Initiativbewerbung, rausgeschickt, in der ganzen Welt, bald gestreut. Und siehe an, mein Brief an 20th Century Fox in Los Angeles kam bei irgendeinem Personalmenschen an und ich bin angeheuert worden als Praktikant am Anfang, ein Trainee bei 20th Century Fox. Und nach ein paar schnellen Stationen in Brüssel und in London hat man entschieden, ich soll doch vor ein halbes Jahr nach Deutschland gehen. Und ich dachte so, Gott, mein Deutsch ist so schlecht und wie schaffe ich das? Und das war auch noch Frankfurt am Main, was damals nicht die attraktivste Stadt der Republik war, muss man sagen. Inzwischen hat sich
Paris
nach Frankfurt war nicht
einfach. Das schmerzt ein bisschen.
Das muss ich Ihnen erzählen, das war hart. Ich war neulich wieder in Frankfurt, nach vielen Jahren. Frankfurt hat sich wahnsinnig getan. Wäre Frankfurt damals so, wie es heute ist, wäre der Schock nicht so groß. Damals war es nicht ganz ohne. Aber ich bin nach Frankfurt gekommen, eigentlich vor 6 Monaten. Und siehe an, ich bin 35 Jahre immer noch hier. Nicht in Frankfurt, aber in der Bundesrepublik. Und ich habe aber sehr schnell meinen Platz hier gefunden und ich war eigentlich immer sehr gerne hier, bin ich immer noch. Ich wohne sehr gerne in diesem Land. Ich könnte mir heute de facto überhaupt nicht vorstellen, woanders zu leben. Das hat auch was damit zu tun. Klar, ich habe hier einen Partner, ich habe hier einen Arbeitsplatz, ich habe mein ganzes professionelles Leben hier gehabt. Und vor allem, was Arbeiten anbelangt, finde ich Deutschland ein wahnsinnig leichtes, entspanntes Land.
Wirklich?
Ja, ich finde das.
Da würden Ihnen so viele Menschen widersprechen, die über das Thema Work-Life-Balance
sprechen. Ja, aber ich finde, man arbeitet so gerne. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit meinen deutschen Kollegen. Ich habe wenn Sie in der Filmbusiness arbeiten, dann haben Sie mit vielen Nationen zu tun. Und ich habe in amerikanischen Firmen viel gearbeitet. Ich habe mit Franzosen gearbeitet, filmmäßig. Und glauben Sie mir, mit den Deutschen ist es am einfachsten und am angenehmsten.
Das hätte ich nicht gedacht.
Es ist aber wirklich, es gibt ein, finde ich persönlich, es gibt ein Arbeitsmoral, eine Arbeitsethik, die gefällt mir wahnsinnig gut. Die habe ich selber inzwischen auch verinnerlicht. So bin ich jetzt auch geworden nach so vielen
Jahren. Warum, weil die so verlässlich ist oder was macht
sie
aus?
Verlässlich, dass man die Arbeit ernst nimmt und vor allem, das hat mir ein französischer Kollege erzählt, was auch toll ist, die Deutschen arbeiten sehr gut und dann ist irgendwann Feierabend. Das muss man können. Die Franzosen arbeiten, ehrlich gesagt, unter uns nicht besonders gut, dafür aber sehr lange. Weil irgendwie hat es man hat den Ruf, wenn man früh nach Hause geht, dann hat man seine Arbeit nicht getan. Was selbstverständlich Käse ist. Die Arbeit ist ja da und die muss erledigt werden und irgendwann ist Feierabend. Und also da muss diese Trennung stattfinden. Die findet in Frankreich zum Beispiel überhaupt nicht statt. Die hängen da im Büro rum bis 20 Uhr, wo man sich aber, das ist jetzt böse und nicht freundlich, was ich sage, aber wo man sich fragt, was macht ihr da so lange? Das kann man ja alles viel schneller machen. Und das hat man in Deutschland viel besser im Griff, finde ich. Ich finde, wir arbeiten effizienter.
Okay. Sie sind nach Hamburg gekommen, tatsächlich ob Ihres Jobs beim Filmfest Hamburg, oder?
Nee, ich war in Hamburg schon früher. Ich bin von Frankfurt nach Hamburg gezogen in 1995 und habe hier bei zwei verschiedenen Verleihern gearbeitet, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Also ich hatte eine erste Hamburger Phase 1995 bis 2000 und dann ab 2003 wieder.
Das kann man ja so als Warm-up-Phase.
Genau, das war Warm-up. Das hat mir sehr gut gefallen, sonst hätte ich die zweite Phase gar nicht gemacht. Aber ich habe das große Glück, seit 2003 Filmfest machen zu dürfen und ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich Berlin nicht ganz aufgebe. Insofern habe ich auch eine Wohnung in Berlin oder wir haben inzwischen zusammen mit Gustav-Peter Wöhler die Wohnung in Berlin. Und Hamburg-Berlin hat ja den riesen Vorteil, dass man so wunderschön pendeln kann. Es ist ja 90 Minuten mit der Bahn, das merkt man ja gar nicht. Wir fahren da sehr oft und das ist für mich, also als würde ich nach Winterhude fahren. Also es macht nicht so einen großen Unterschied. Man setzt sich rein, liest die Zeitung, trinkt einen Kaffee und man ist schon dort.
Ja.
Und ich finde, das ist das Wunderbare an Hamburg, dass es so nah an dieses Berlin liegt. Und wenn man von Berlin die Schnauze voll hat, dann geht man schnell wieder nach Hamburg, wo alles schöner, ein bisschen ruhiger und ein bisschen gediegener ist. Also ich finde, die zwei Städte komplementieren sich sehr, okay, sehr, sehr
gesagt,
schön
das
miteinander.
Es kann ja nicht sein, dass das Schönste an Hamburg ist, dass es nah an Berlin ist. Das würde mich trauen.
Nein, das ist es nicht. Aber es ist schon sehr schön, diese Möglichkeit zu haben. Stimmt. Stellen Sie sich vor, Sie möchten Köln-Berlin pendeln. Das geht ja gar nicht. Das ist physisch ganz nicht machbar.
Oder das zumindest ist Stress.
Das ist sehr stressig. Oder Berlin-München. Und Hamburg-Berlin, dann hat man die zwei besten Städte der Republik. Kann man sich wunderbar sammeln und man kann wirklich hin und her fahren. Und wir sind ja überwiegend in Hamburg. Aber wir sind öfter in Berlin. Gustav arbeitet viel in Berlin. Filmbranche sitzt sehr viel in Berlin. Ich habe extrem viele Termine, die ich in Berlin wahrnehmen muss. Und wir versuchen, das irgendwie zu verbinden und machen dann Wochenende draußen. So. Sehr schön.
Da kann man nochmal neue Inspirationen wahrscheinlich holen. Die Stadt ist definitiv schnelllebiger.
Die ist schnelllebiger, aber ich finde, man schätzt Hamburg sehr, wenn man aus Berlin kommt.
Warum?
Ja, weil es plötzlich hier, das ist so schön hier. Ehrlich gesagt, das ist das, was immer mich am meisten überrascht, kann man es nicht nennen, aber immer wieder festzustellen, wie hübsch Hamburg ist. Es ist wirklich eine wahnsinnig hübsche, schöne Stadt. Und über Berlin kann man ja viel sagen. Und es ist interessant und es ist schnell und so weiter. Hübsch ist es nicht. Ich glaube auch nicht daran, dass es früher mal hübscher war. Ich glaube, es war nie besonders hübsch. Es ist ganz einfach. Ja, es ist, wie es ist. Es ist ein Moloch. Ich finde ihn persönlich sehr liebens- und lebenswert, aber nicht hübsch. Hamburg ist hübsch.
Nervt Sie irgendwas an Hamburg?
Ach, manchmal hätte ich gerne das Ganze ein bisschen schneller. Also da ein bisschen, ja. Und da beneide ich die Berliner ein bisschen. Ich finde die Berliner neugieriger als die Hamburger. Ich wünschte mir manchmal, dass auch mein Hamburger Publikum, dass sie ein bisschen mehr Neugierde zeigen würden für neue Sachen, die sie nicht kennen. Der Vorteil in Hamburg ist, das muss man gleich aber dazu sagen, wenn man Interesse geweckt hat und man die Leute bekommen hat, dann bleiben sie auch. Und die sind wirklich treu. Berliner, so wie ich das sehe, sind sehr neugierig, sind aber auch sehr blasiert. und sind sehr schnell unzufrieden und eigentlich enttäuscht und gehen weg. Das ist bei den Hamburgern nicht. Die Hamburger brauchen lange, um sich an was zu gewöhnen. Und dann bleiben sie und sind ein treues Publikum.
Vielleicht auch ein bisschen beide weniger, seinen Vorteil. Ja, wahrscheinlich ein bisschen weniger trendgetrieben dann auch, oder?
Ein bisschen weniger trendgetrieben ist ein gutes Wort. Vielleicht. Und Berliner haben dieses, man hetzt immer nach Neuem. Mhm. Und wir wissen ja alle, ja, es ist interessant, Neues zu sehen, aber neu heißt ja nicht immer gut. Also so ist es ja nicht. Und manchmal wünsche ich mir in der Tat, dass die Hamburger ein bisschen mehr nach Neuem hetzen würden.
Okay. Sie selber sind ja in Hamburg eher so auf der Alsterseite zu finden, oder? Als ich nach Hamburg kam,
ja,
das war 2015, sagte man mir, du musst dich entscheiden, ob du ein Alster- oder ein Elbe-Mensch bist.
Also
ich habe in Barmbek angefangen und bin jetzt Elbe-Mensch.
Okay.
Sie sind ja ganz klar Alster, oder?
Ich bin Alster und ich bin immer die eine Seite von Alster. Ich habe schon zum ersten Mal, als ich hier wohnte, auf der rechten Seite gewohnt, in Graumannsweg. Und jetzt wohne ich lange Reihe. Also irgendwie bin ich auf eine Seite geblieben. Und es gibt ja nicht nur Alster und Elbe-Menschen, es gibt ja auch links von der Alster und rechts von der Alster-Menschen.
Ja, jeder wird die Nummer aber kompliziert,
wichtig,
oder?
Okay. Aber in der Tat, die Elbe, das südliche von Hamburg, das ist nicht so meins. Also es hat aber eher was damit zu tun, dass ich ich brauche die Stadtmitte. Jetzt ist das in Hamburg so ein schwieriger Begriff, Stadtmitte, weil die Stadtmitte ist ja nicht besonders lebendig, wie wir in Hamburg wissen. Das Leben in Hamburg ist woanders. Es ist in der Schanze, es ist auf der Reeperbahn und so. Stadtmitte ist ja eher so, da geht man einkaufen und nicht so viel mehr. Aber ich bin gerne mitten in der Stadt, nennen wir das so. Ich bin gerne mitten in der Stadt, insofern auch daher bin ich mehr Alster als Elbe.
Wobei, es tut sich ja was auch in der Stadtmitte. Ne? Es gibt ja das Rathaus, das Rathausquartier wird jetzt Fußgängerzone. Also auch da bemühen sich ja durchaus verschiedene Initiativen.
Ich hoffe, also im Moment ist es so, wir haben unser Filmfestbüro, wir sitzen normalerweise in der Münkebergstraße, insofern ich bin da ja zu Hause quasi und es ist ein bisschen, tut es mir immer weh, dass das eine Straße ist, die quasi, wenn die Geschäfte zumachen, macht die Straße auch zu. Also gerade die Münkebergstraße, da ist außer den Geschäften ganz zu wenig los. Man ist froh, dass da Passagekino da ist und man ist froh, dass Thalia-Theater da ist, weil sonst wäre abends ja gar nichts. Und ich finde, ich glaube aber, die Stadt hat das inzwischen verstanden, dass wir dieses Zentrum beleben müssen. Hm. Und jetzt diese Initiative hinter oder um den Rathausmarkt herum, das ein bisschen mehr fußgängerfreundlich zu machen, das ist eine gute Initiative. Weil die Entscheidung, die man damals getroffen hat, das ist offensichtlich Anfang des 20. Jahrhunderts getroffen worden, aus der Innenstadt eine Kontorstadt zu machen. Dafür sollen Leute nach Barmbek ziehen und dafür kriegen sie eine U-Bahn. Und dann können sie pendeln. Ich glaube, die Entscheidung war vielleicht nicht die ganz richtige, sagen wir es so.
Ja, das ist wie die autofreundliche Stadt. Das sind so diese Weichenstellungen, die sich heute rächen.
Ja, und in den 70er Jahren haben wir noch einen kleinen Fehler gemacht. Das, glaube ich, wissen wir auch alle. Ist die sogenannte Ost-West-Straße. Ich finde, die Willy Brandt heißt die ja heute. Die schneidet diese Stadt so in zwei Hälften. Es gibt diese Seite und die andere Seite. Und deshalb kommt Hafen City psychologisch so wahnsinnig weit weg vor, was die ja gar nicht ist. Mhm. Wenn sie diese Straße überqueren, sind sie ja de facto schon in Hafen City. Aber dadurch, dass es ja fast eine Autobahn ist, die quasi durch die Stadt fährt, durchschneidet, dadurch hat man das Gesamtstadtbild ein bisschen kaputt gemacht. Also das viel nachzuholen. Es gab ein wunderschönes Projekt, wo man die ganze Ost-West-Straße als Tunnel machen würde. Ich bin sofort dafür.
Ja.
Ich glaube, es ist ein bisschen teuer und ein bisschen nicht mehr. Aber was für eine schöne Idee. Stellen Sie sich vor, Sie hätten da eine Parkanlage zum Beispiel.
Das wäre sehr schön, ja.
Das wäre ein Traum. Und vor allem wäre dieses Hafen City ja mitten in der Stadt. Also Speicherstadt und Hafen City würden ja psychologisch viel näher an uns rücken. Fände ich persönlich herrlich. Aber das wissen wir alle, in den 70er Jahren hat man ganz anders gedacht und irgendwie alles sollte autofreundlich sein und Autobahn durch die Städte. Es ist ja nicht nur in Hamburg, es ist ja ein bisschen überall.
Genau, jetzt ändern sich die Dinge. Im Kleinen, Sie sagten ja schon, der Tunnel wird leider wahrscheinlich ein bisschen teuer, aber träumen darf man ja noch.
Absolut.
Dafür ist Kino ja irgendwie auch da, oder?
Ja, aber wir haben auch gesehen, es gibt Träume, die werden wahr. Elbphilharmonie dachten ja auch viele, das ist ein Traum, das wird ja nie passieren, das hat ja auch so lange gedauert. Und dann wurde die Warnung so wunderschön. Insofern, man darf nie die Hoffnung aufgeben.
Was sagen Sie denn zum Berliner Flughafen?
Das ist der genau Gegenteil. Das ist ein Traum, der nie aufgehen wird, offensichtlich. Inzwischen persönlich glaube ich ja überhaupt nicht mehr daran, dass er eröffnet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass entweder sie werden es abreißen und was Neues bauen, aber so, glaube ich, werden wir den gar nicht erleben.
Hätten Sie so ein Drehbuch zugelassen, wenn jemand Ihnen sowas geschickt hätte?
Das sind so Drehbücher, wo man dazu an der Seite schreibt, too much. Ganz zu viel. Das ist größer als, oder das passiert im Leben gar nicht. Aber die Fiktion ist ja oft gar nicht so fantasievoll wie das wirkliche Leben. Ja.
Spannend, oder?
Ja.
Sie haben gesagt, die Hamburger sollten ein bisschen neugieriger sein, gerade eben. Thema Neugier, was gibt es außer Kino ums Eck denn noch Neues zu entdecken beim Filmfest Hamburg 2019?
Also eine Sache sind wir stolz. Wir haben ein neues Format eingeführt. Wir nennen das Gegenwartskino im Fokus. Mhm. Wir wollen ab diesem Jahr jeweils zwei Regisseure, Regisseurinnen. Eigentlich muss man das anders erklären. Es soll jeweils ein Mann und eine Frau sein, also ein Regisseur und eine Regisseurin, die wir für wichtig halten im heutigen Kinokontext. Das sind Leute, wo wir finden, dass sie nicht genügend in Deutschland bekannt sind und wir wollen sie bekannter machen. In diesem Jahr ist das aus den Philippinen der Regisseur Lav Diaz und aus Frankreich die Regisseurin Céline Sciamma. Beide außerordentlich gute Filmemacher, wo wir finden, dass die in Deutschland noch nicht den Durchbruch hatten und das möchten wir gerne, wir möchten das gerne ein bisschen mithelfen, die bekannter zu machen. Und das machen wir. Die kommen mit ihrem neuen Film nach Hamburg. Wir zeigen aber auch ein bisschen Retrospektive. Von Céline Sciamma, glaube ich, zeigen wir vier ältere Sachen von Lav Diaz, der dafür bekannt ist, dass seine Filme extrem lang sind. Er macht Filme, die teilweise 8 Stunden dauern. Da kann man nicht so eine große Retrospektive machen, weil dann zeigt man ja fast nur das. Insofern von Lav Diaz zeigen wir zwei ältere Sachen und sein neuer Film, der nur in Anführungszeichen 4,5 Stunden ist. Dafür sind das aber 4,5 Stunden, die man wirklich erleben muss. Das ist ein großes, großes Erlebnis.
Und mit Pause vermutlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und Lav Diaz ist ein sehr politisch engagierter Filmemacher, der auch mit dem Regime in den Philippinen sich auseinandersetzt. Insofern empfehle ich das trotz der Länge. Das sind große Kinomomente, die man da erlebt. Und das ist ein neues Format, was wir eingeführt haben. Gegenwartskino im Fokus. Und das wollen wir auf jeden Fall auch weiterführen. Ich finde, das steht uns besser. Es gibt ja viele Festivals, die ehren Leute für ihren Lebenswerk. Das machen wir teilweise auch. Wir geben den Douglas Sirk-Preis, wobei wir geben den haben wir auch schon an François Ozon gegeben, der war 31. Also das ist bei uns.
Da hoffte man ja schon noch, dass was kommt an
Werk. Genau, ne? Insofern ist es bei uns nicht so ein richtig Lebenswerkpreis, aber es ist ein Preis, den wir geben. Wir sagen immer für das, was er geleistet jetzt schon hat. Und aber wir haben irgendwann festgestellt, dass wir diese Lebenswerkpreise, die man so Leuten gibt, die eine Karriere hinter sich hatten, das ist schön und es ist ehrenwert. Aber eigentlich möchte man das Neue fördern. Man möchte das fördern, was noch eine Zukunft hat. Und man möchte fördern Leute, die heute wichtig sind. Hm. Nicht die gestern wichtig waren, sondern die heute und wahrscheinlich auch morgen noch wichtig verbleiben. Und damit, das wollen wir mit diesem Gegenwartskino im Fokus ein bisschen nach vorne bringen.
Der Blick nach vorne.
Der Blick schön. Nach vorne.
Können Sie uns schon verraten, Ihren persönlichen Tipp, was man auf jeden Fall unbedingt sich anschauen muss oder welchen Regisseur wir im Auge behalten müssen, bezogen auf das Filmfest?
Auf das Filmfest. Also so viel kann ich verraten. Wir haben letztes Jahr eröffneten wir mit einem isländischen Film, Woman at War. Wunderschöner Film und kam gewaltig an. Die Leute haben den geliebt. Jetzt gibt es in Hamburg eine gewisse Vorliebe für nordische Länder. Das wissen wir alle.
Die haben aber auch einen schönen Erzählstil.
Die haben einen wunderschönen Erzählstil. Deshalb, alle Skandinavien haben einen schönen Erzählstil. Aber von allen Skandinavien ist Island wirklich etwas Besonderes, weil Island ja ein so kleines Land ist. Das hat ja weniger Einwohner als Eimsbüttel. Und sie machen so wahnsinnig viele richtig gute Filme. Und wir haben in diesem Jahr 3 Spielfilme aus Island. Das muss man sich vorstellen, aus diesem Zwergland da oben. Und es ist auch noch weit weg und es ist kalt. Aber wir haben 3 wunderschöne Spielfilme aus Island. Und die empfehle ich jedem, weil ich weiß, dass die Hamburger wirklich diese Neugierde nach dem Norden haben, habe ich selber auch. Insofern Island, finde ich, ist ein der Geheimtipps für dieses Jahr Filmfest. Und das ist das eine. Und ich finde, wir haben ein wunderschönes französisches Programm. Frankreich ist grundsätzlich, habe ich schon vorher gesagt, ist das größte Filmland Europas. Und bei uns in diesem Jahr, finde ich, besonders stark und besonders gut vertreten. Insofern meine Tipps, Frankreich und Island, da müssen wir gucken dieses Jahr.
Sehr schön. Und letzte Frage, gibt es einen Film, den, wo Sie sagen, wenn man den nicht gesehen hat, ist unabhängig vom Filmfest, dann hat man was verpasst?
Überhaupt. Ja. Da gibt es sehr viele. Also da kann ich gar nicht einen Film erwähnen. Ich finde, ein Regisseur, den man kennen muss, ist Fellini. Mhm. Ich finde immer wieder Federico Fellinis Filme zu gucken, die sind zeitlos, die sind wunderschön. Und ja, Fellini muss man kennen, finde ich, so als Filmgeschichte. Dann, Gott, Ingmar Bergman, ein Regisseur, um den man gar nicht rumherum kommt. Also das ist auch so jemand, das ist wie Fellini. Das Oeuvre als solches muss man kennen. Das bereichert einen. Wir haben vorhin über Toni Erdmann gesprochen von Marin Ade. Das ist aus den neueren, aus den letzten Jahren so das, was ich finde, das muss man doch gesehen haben und so weiter. Die Liste ist endlos. Also wie Sie hören, es ist für mich sehr schwierig, immer den einen Film zu nennen. Aber es gibt in der Tat Regisseure, die ich wirklich besonders wichtig finde.
Hm. Und ansonsten vielleicht der Tipp oder dann auch gleichzeitig das Motto des diesjährigen Filmfests.
Das Motto ist ja, wir haben ja ein
Sprung
bisschen...
Sprung ins kalte Wasser.
Ja, beziehungsweise tauche ein in fremde Welten.
Und ins kalte Wasser. Nicht mal warm.
Ja, aber das kalte Wasser ist das Unbekannte. Das ist ja so, wenn Sie zu Filmfest in einen Film gehen, kaufen Sie ja ein bisschen die Katze im Sack. Gehen Sie ins Cinemax, dann kaufen Sie einen Film, wo Sie sehr viel schon wissen. Sie haben schon den Trailer gesehen, da spielt Bruce Willis mit, oder also den kenne ich ja schon. Also man kauft ja ein Paket, wo man viele Komponenten schon kennt. Beim Filmfest kauft man sehr oft was Unbekanntes. Aus einem Land, wo man nicht oft Filme sieht, dann ist er untertitelt und nicht synchronisiert und die Schauspieler kennt man sowieso nicht. Und das muss man sich trauen. Das ist der Sprung in kalte Wasser, den jeder machen muss und soll, um ganz neue Erlebnisse zu bekommen.
Man kann wenig verlieren, aber viel gewinnen.
So ist es. Nur gewinnen. Lauter Perlen.
Wir fassen nochmal zusammen. 19. Filmfest Hamburg findet statt vom 26.09. bis zum 5.10. Infos gibt's auf der Seite filmfesthamburg.de. In einem Wort, Filmfest Hamburg. Was Sie nach dem Filmfest machen, kann man im aktuellen Hamburger lesen. Da haben Sie nämlich erzählt, was Sie im Herbst machen. Auf jeden Fall erstmal nicht ins Kino gehen, haben Sie uns verraten. Da machen Sie ja kurze Kinopause.
Ja, ein bisschen, das tut auch gut. Man muss ein bisschen aus der fiktionellen Welt raus. Irgendwie muss man zurück in die Realität gebracht werden. Dafür kann man zumindest Oktober und November nutzen.
Haben Sie Angst, dass das ein Realitätsschock wird?
Nein, in keinster Weise.
Sehr schön. Das hoffe ich auch nicht für Sie. Herr Wiederschiff, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ich danke für den
Besuch. Mir hat es riesen Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen ganz viel Spaß auf dem Filmfest.
Vielen Dank.
Danke.
Das war der Podcast vom Hamburger. Ihnen hat's gefallen? Weitere Folgen finden Sie auf unserer Homepage unter www.derhamburger.info. Oder Sie abonnieren unseren Newsletter, dann kommt er zu Ihnen ins Postfach geflattert. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt, erscheint 4-mal im Jahr und ist überall im Handel und als E-Paper weltweit erhältlich. Wir hören uns.